Ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu Games & Podcast, einem Podcast vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Ihr hört mich, Melina, die ganz viele Fragen stellt, um mehr über die Gaming-Welt zu erfahren. Ich habe hier schon sehr viel Wissen mitbekommen und das habe ich dem Experten Veit zu verdanken. Hallo Veit.
Hallo Melina.
Sebastian kann heute leider nicht da sein. Er ist auch einer der Experten, dem ich mein Wissen zu verdanken habe. Vielleicht hören wir ihn in einer der nächsten Folgen auch wieder. Die zwei haben das Games & Festival mitorganisiert. Das findet diese Woche in Nürnberg statt und wir begleiten das Festival mit einer täglichen Podcast-Folge. Weil das Festival überwiegend online stattfindet, sind die Talks und Events teilweise noch eine Woche per Video on Demand auf Twitch zu verfolgen und wenn alles gut läuft, dann auch auf YouTube. Das ist aber noch nicht ganz geklärt. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Jetzt aber zurück zum Podcast. In jeder Folge widmen wir uns dann nämlich einem Gaming-Thema. Heute stellst du dich meinen Fragen, Veit.
Jawohl.
Heute geht es um etwas, das mir schon sehr unter den Nägeln brennt. Games und Geschlechterrollen. Und wie die Verteilung der Geschlechterrollen ist, zeichnet sich auch gerade hier bei uns im Podcast ab. Ich als Frau bin die, die nicht so viel weiß und den Herren die Frage stellt. Mal so ins Blaue hineingefragt. Wie männlich ist Spielen eigentlich?
Also generell, wenn man sich die Statistiken anschaut, welche Leute spielen, welche Leute am Computer spielen, dann sind tatsächlich Frauen in der Mehrheit. Und zwar ältere Frauen, die hauptsächlich dann am Handy irgendwelche kleinen Spiele spielen, aber sich gar nicht selber als Gamerinnen bezeichnen würden. Das wird ihnen im Traum nicht einfallen. Die spielen halt irgendwelche kleinen Click-Games auf dem Handy, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber es ist natürlich nach wie vor so, dass gerade in dem Bereich, wo sich die Leute als GamerInnen, sage ich jetzt mal, identifizieren, die Männer durchaus in der Überzahl sind.
Ich bin auf eine Studie von Bitkom gestoßen, die von der Prozentzahl der weiblichen und männlichen SpielerInnen relativ gleich ist. Also ich vermute mal, dabei handelt es sich dann auch um weibliche SpielerInnen, die sich als Gamerin bezeichnen würden. Mhm. Was aber unterscheidet das Spielen der Männer vom Spielen der Frauen?
Ja, hauptsächlich, was gespielt wird. Und wie gesagt, bei Frauen sind es im Durchschnitt mehr Handyspiele. Wenn man jetzt ans Konsolengaming denkt oder ans Computergaming, dann sind es eher die Jungs. Und da dann natürlich auch immer noch eine Aufteilung zwischen den Arten von Spielen, die gespielt wird. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie um Ballerspiele geht oder sowas, sind nach wie vor eher die Männer diejenigen, die spielen. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die das spielen und die auch wirklich gut da drin sind. Das ist, glaube ich, mehr so eine Sache von Klischees, die sich irgendwie durchsetzen. Das heißt, wenn man schon in den jungen Jahren merkt und erzählt kriegt, dass Ballerspiele was für Jungs sind, dann probieren viele Mädchen das auch gar nicht erst aus und haben gar nicht das Interesse, irgendwie da reinzuschauen. Das hat natürlich auch was mit sozialen Zwängen dann zu tun, aber natürlich auch mit den Interessen, die die Leute sowieso schon von vornherein haben.
Und wie werden denn weibliche Interessen in der Szene vertreten?
Es gibt auch weibliche EntwicklerInnen, sage ich jetzt mal, für Computerspiele, aber sehr, sehr wenige im Vergleich zu den Männern. Das ist ja nicht nur bei Spieleentwicklern so, sondern auch bei anderen Jobs im IT-Bereich. Wenn man jetzt an Videospiele und Videospielentwicklung denkt, dann sind da auch vermehrt die Frauen in Designbereichen tätig, eher als in Programmierbereichen. Es gibt aber sehr, sehr gute und sehr, sehr talentierte Frauen auch in allen Bereichen der Spieleentwicklung. Leider eben nicht sehr zahlreich und dementsprechend sind auch weibliche Themen und gut gemachte weibliche Rollenbilder eher selten.
Weibliche Charaktere in Games sind ja häufig in der Rolle des Opfers. Das fängt ja schon bei Super Mario an. Dir fallen garantiert noch mehr Beispiele ein. Der männliche Avatar dagegen ist der Retter. Oder weibliche Rollen dienen als sexy Sidekick, als Handlanger des Helden, manchmal auch als Hintergrunddekoration. Im Kontext zur männlichen Rolle kommt die weibliche Rolle sehr schlecht weg. Wie kritisch wird das Frauenbild zum Beispiel in der Darstellung weiblicher Avatare besprochen?
Innerhalb der Szene ist es natürlich schon ein Thema, das immer wieder nach oben kommt. Manche Spieleentwickler legen da sehr, sehr viel Wert drauf, überhaupt auf Geschlechterrollen, jetzt nicht nur was weibliche Geschlechterrollen angeht, sondern allgemein die Geschlechterbilder, die es gibt. Das können sich die großen Entwickler beziehungsweise die Entwickler, die an Spielen von großen Publishern arbeiten, selten leisten, zeitlich sowas mit einzubeziehen. Auch weil immer irgendwie mitschwingt, dass da dann wieder ein Social Media Shitstorm kommen könnte von Fans, die aufgebracht sind darüber, dass an den alten Konzepten irgendwas geändert wird. Das ist dann eher eine Sache, die von kleineren Entwicklern aufgegriffen wird und dann dort auch ausführlich und gut behandelt werden kann. Aber nur, wenn sie sich von vornherein zum Ziel setzen, das auch thematisch irgendwie in ihr Spiel mit einzubeziehen. Also auch kleine Entwickler müssen natürlich damit kämpfen, dass sie irgendwo auch einen Zeitdruck haben, einen Mangel an Arbeitskapazität sozusagen, um wirklich alles zu behandeln. Und gerade wenn es ein kleines Team ist, in dem die jeweiligen Geschlechterrollen dann nicht vertreten sind, muss man sich natürlich auch die jeweiligen Fachpersonen ranholen und mit denen darüber sprechen, ob die Umsetzung so in Ordnung ist, ob was anders gemacht werden sollte, um deren Interesse besser wiederzuspiegeln. Und das ist was Allgemeines, was nicht nur auf Geschlechterrollen bezogen ist, sondern eigentlich auf alle Personengruppen. Wenn man irgendjemanden mit behandelt, mit in seine Story einbaut, dann muss man da auch Personen aus diesem Kreis fragen, ob die Darstellung so in Ordnung ist oder nicht. Das machen vermehrt auch Spieleentwickler, aber es ist leider nicht durch die ganze Szene verbreitet.
Die Darstellung von Männern entspricht ja auch nicht den Menschen, die man so im Alltag trifft. Oftmals werden Männer als hypermaskulin dargestellt und Frauen besonders weiblich. Wozu dient im Spiel die Übertreibung dieser Geschlechterrollen?
Da kann man natürlich weit ausholen und davon reden, dass Spielen natürlich immer auch eine Art von Eskapismus ist und dass viele SpielerInnen natürlich irgendwie gerne auch in einer Position wären, wo sie vielleicht mehr Macht, mehr Möglichkeiten haben als in ihrem wirklichen Leben. Und durchaus auch mal gerne so eine starke Position wahrnehmen würden, wenn sie sie im wirklichen Leben auch nicht innehaben. Hat natürlich aber trotzdem auch ganz viel damit zu tun, dass die Gesellschaft diese Handlungsformen, diese Strukturen irgendwie schon mit integriert hat und davon ausgeht, dass die starke, markante männliche Rolle eben das Idealbild eines Mannes darstellt. Da muss natürlich gesamtgesellschaftlich dran gearbeitet werden. Aber Spiele können auch ihren Teil dazu beitragen, an diesen Rollenbildern eben zu wackeln und entsprechend auch andere Geschlechterrollen zuzulassen als die klassisch männliche, als starke maskuline oder die schwache weibliche, als die Frau am Herd oder die gerettet werden muss.
Mein Gefühl ist, dass diese übertriebene Männlichkeit und Weiblichkeit vielleicht nichts bewirken wollen, aber dann doch auch beeinflussen. Vor allem, wenn die Videospiele kritisch hinterfragt werden. Ein Beispiel dafür ist ein Projekt von der Kanadierin Anita Sarkeesian. Sie startete 2012 eine Crowdfunding-Kampagne namens Tropes and Women und wollte sich in einer fünfstelligen Videoserie mit frauenbezogenen Stereotypen in Videospielen befassen. 6.000 US-Dollar wollte sie einsammeln und am Ende wurden es 160.000 Dollar. Was darauf allerdings folgte, war eine unfassbare Hasskampagne. Du hast es schon mit den Shitstorms auch erwähnt. Mit rassistischen Beschimpfungen, Gewalt- und Vergewaltigungsandrohungen und sexistischer Hetze. Nach dem Beispiel könnte man denken, dass die Games-Community die Stereotype gern aufrechterhalten möchte. Wovor haben die Täter solche Angst?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip geht es dabei ja um das, was als Hashtag Gamergate bekannt worden ist. Das ist nach wie vor sehr kontrovers und es sind einfach sehr, sehr viele Menschen gewesen, die sich da lautstark geäußert haben. Aber das ist genauso wie in jeder anderen Form von Social Media Shitstorm. Es gibt einfach eine laute Minderheit, die gerne irgendwie ihre Meinung kundtut. Es sind teilweise einfach nur Internet-Trolle sozusagen, die Spaß haben daran, andere niederzumachen. Teilweise haben die Leute ein festgefertigtes Geschlechterrollenbild in ihrem Kopf und wollen das auch weiterhin so durchgesetzt sehen. Das sind dann irgendwelche erzkonservativen Menschen, die am liebsten überhaupt nichts verändern würden oder nochmal zurückgehen würden in der Zeit um ein Rollenbild zu festigen, was es so schon gar nicht mehr gesamtgesellschaftlich akzeptiert gibt. Gerade wenn man sich jetzt äußert und von anderen auch diese Äußerungen mitbekommt und merkt, wie lautstark diese Kommunikation funktioniert und dass da andere genau der gleichen Meinung sind und man selbst viel lauter ist als die vermeintliche Minderheit der Progressiven in der Gesellschaft, dann fühlt man sich natürlich in seinem Handeln bestärkt und auch einer Gruppe zugehörig. Und das verstärkt natürlich auch nochmal diese Rollenbilder, die man im Kopf hat, weil man sagt, man ist nicht alleine. Die meisten anderen sehen das auch so, weil dann eben der Backlash von Seiten der Progressiven glücklicherweise nicht so stark ist, wie der eigentliche Shitstorm vorher war. Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man damit eben neue Zusammengehörigkeitsgefühle schaffen kann und sehen kann, hey, man ist in einer Position der Mächtigen hier auch und man ist eigentlich in der Mehrheit, selbst wenn das möglicherweise gar nicht der Fall ist. Aber das hat man ja in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch mit Anhängern der AfD oder Ähnlichem, dass ganz, ganz viele Menschen einfach sich dazu aufgerufen fühlen, auf Social Media laut ihre Meinung kundzutun und zu denken, dass sie dadurch in der Mehrheit wären, weil sie in ihren Filterblasen hängen.
Gibt es eigentlich Untersuchungen dazu, wie Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, aber trotzdem spielen, mit diesen übertriebenen Stereotypen umgehen?
Die gibt es sicher. Ich habe keine davon in meinem Kopf und keine akut gelesen sozusagen. Von daher kann ich dazu auch keine Aussage machen. Da müsste man wirklich bei den Leuten direkt fragen oder einfach nochmal recherchieren.
Eine gute Idee. Jetzt sind wir heute hier und diskutieren das Thema und wir sind nicht die Ersten. Auch im Pre-Talk zum Games End Festival wurde schon die Darstellung von Geschlechterrollen in Games diskutiert und auch gestern. Befindet sich die Branche mitten in einer Phase der Selbstreflexion?
Die Branche reflektiert sich sowieso immer selbst. Also gerade in der Indie-Szene unterhalten sich natürlich schon auch Spieleentwickler miteinander und versuchen irgendwie zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, versuchen Themen anzusprechen, die vielleicht nicht so gut laufen. Da gehört dieses Thema natürlich auch dauerhaft mit dazu. Das ist aber auch kein neues Thema. Also im Prinzip, seit es Super Mario und die Damsel in Distress als Prinzess Peach gibt, reden da Leute auch drüber. Also das ist ein langwieriger Prozess, ein langsamer Prozess. Und natürlich hat trotzdem jeder Spieleentwickler, jede Spieleentwicklerin auch eine künstlerische Freiheit und kann ihre Geschlechterrollen so darstellen, wie sie es möchte, wie er es möchte. Aber generell tut sich da schon was in den vergangenen Jahren in Richtung Diversität.
Kann man da schon Richtungen zu diesem Thema in der Diskussion ausmachen innerhalb der Games-Community?
Man kann zumindest sagen, in welche Richtung die Spieleentwicklung geht im Allgemeinen. Also es gibt mehr und mehr Spiele, die auch diverse Rollenbilder mit abbilden. Das hat natürlich auch mit den Hintergrund, dass es in der Gesellschaft allgemein besser aufgenommen wird, dass es unterschiedliche Geschlechterrollen geben kann. Und dementsprechend wird es einfach widergespiegelt auch in den Spielen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Diskussion in eine bestimmte Richtung abdriftet oder sowas, sondern die ist eher ein Spiegel der Gesellschaft.
Gibt es Games, die genderneutral gestaltet sind, also die Stereotypenmuster aufbrechen?
Ja, gibt es natürlich schon. Also erstens, genderneutral sind natürlich auch alle Spiele, die überhaupt keine Personen beinhalten, aber wenn man jetzt an sowas wie Sims denkt, in Sims 4 kann man beispielsweise beliebige Kombinationen von Geschlechtsmerkmalen seinen Charakteren zuordnen. Außerdem kann man eben nicht nur die Geschlechtsmerkmale aussuchen, sondern man kann auch entscheiden, wie die Sims zueinander in Beziehungen stehen, was für Rollen die einnehmen in der Gesellschaft, was für Jobs die ausführen. Also für Diversität im ganz Allgemeinen ist Sims schon eine sehr gute Beispielreihe. Da ist man ja durchaus frei, deshalb war zeitweise auch, weil man eben homosexuelle Beziehungen auch eingehen konnte mit seinen Sims, die neueste Iteration Sims 4 in Russland verboten. Und genauso ist es natürlich auch mit anderen Spielen irgendwie, die solche Experimente, sage ich jetzt mal, wagen, je nachdem, welche Inhalte ausprobiert werden, welche ermöglicht werden, hat man natürlich auch immer in weniger progressiven Ländern Probleme, sowas mit auf den Markt zu bringen. Also das ist, glaube ich, auch mit ein Grund dafür, dass eben große Entwicklungsfirmen da manchmal auch eher einen Riegel vorschieben und solche Themen lieber nicht angehen.
Zu diesem Thema gibt es noch irre viel zu sagen. Aber das Tolle an dem Podcast ist ja, dass wir das noch in weiteren Folgen behandeln können. Heute Abend wird jetzt erstmal mit den Showmasters auf der Bühne gespielt. Veit, ich danke dir. Wir hören uns morgen wieder.
Morgen
wird es ein wenig pädagogischer. Es bleibt also spannend.